Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Zahnmedizin up to date. Heute mit dem Beitrag Problemlösungen in der restaurativen Zahnheilkunde von Cornelia Frese, Diana Wolf, Hans-Jörg Stähle. Einleitung.
Die Restauration kariesbedingter oder nicht kariesbedingter Zahnhartsubstanzdefekte wie traumatischer Schäden kann indirekt, zum Beispiel durch laborgefertigten Zahnersatz oder direkt unter Anwendung multiadhäsiver Mehrschichttechniken erfolgen. Durch stetige Weiterentwicklungen der direkten Kompositmaterialien und der Adhäsivsysteme ist es heute möglich, selbst ausgedehnte Zahnhartsubstanzdefekte im okklusionstragenden Seitenzahngebiet dauerhaft erfolgreich zu restaurieren. Zudem ermöglichen direkt plastisch verarbeitbare Kompositmaterialien ein minimalinvasives, defektorientiertes Vorgehen zur Schonung gesunder Zahnhartsubstanz. Neben den Weiterentwicklungen der Dentalmaterialien sind im Laufe der Zeit diverse Techniken zur Restauration ausgedehnter Zahnhartsubstanzdefekte beschrieben worden. Dieser Beitrag soll schwerpunktmäßig auf Restaurationsprofile eingehen, die es dem Zahnarzt erleichtern, problematische Situationen in der restaurativen Zahnheilkunde mittels direkter Verfahren zu lösen. Es wird eine zweiphasige Restaurationstechnik vorgestellt, mit der selbst extrem tief gelegene Kavitätenabschnitte erfolgreich restauriert werden können. Die erste Phase beinhaltet eine Kavitätenoptimierung im direktrestaurativen Verfahren, wobei die zweite Restaurationsphase sowohl direkt als auch semi-indirekt erfolgen kann.
Indikationen.
Zur Sicherstellung optimaler Bedingungen für eine Adhäsivtechnik sollte der zervikale Rand einer Kompositrestauration idealerweise im Bereich des gesunden Zahnschmelzes liegen. In einzelnen Fällen können Kompositrestaurationen jedoch auch bei sehr tiefen und unterminierenden subgingivalen Kavitäten unterhalb der Schmelz-Dentin-Grenze zum Einsatz kommen. In solchen klinischen Problemsituationen ist es zur kompletten Defekterfassung oftmals notwendig, den Restaurationsrand zumindest teilweise subgingival zu platzieren. Die Restauration von ausgedehnten Zahnhartsubstanzdefekten, die unterhalb der Schmelz-Zement-Grenze enden, kann in folgenden Fällen indiziert sein.
Ausgedehnte kariesbedingte Zahnhartsubstanzdefekte unterhalb der Schmelz-Zement-Grenze, traumatisch bedingte Höckerfrakturen, Wurzelkaries, postendodontische Versorgungen bei weitgehend zerstörter klinischer Krone, externe Resorptionserscheinungen des suprakristallen Wurzelanteils. Geschichte.
Bestrebungen, das Kavitätendesign zu idealisieren, existieren in der Literatur seit sehr langer Zeit. Bereits im Jahr 1896 beschrieb W. D. Miller in seinem Lehrbuch der konservierenden Zahnheilkunde im Kapitel Kombinierte Restaurationen Möglichkeiten zur mehrphasigen Restauration ausgedehnter Zahnhartsubstanzdefekte.
Es handelt sich meistens um große Höhlen, welche die Approximal- und Kauflächen einnehmen und bis unter den Zahnfleischrand reichen. Füllt man also den zervikalen Teil der Höhle mit Gutta-Percha und vollendet die Operation mit Zement, so hat man eine Füllung, welche unzweifelbar haltbarer ist als eine von Gutta-Percha oder Zement allein. Unter allen Umständen ist jedoch die besprochene Kombination weit zuverlässiger als Zement allein.
Bis zum heutigen Tag wird nach einer optimalen Technik für restaurative Problemsituationen gesucht und zahlreiche Experten haben in der zahnmedizinischen Fachliteratur hierfür Lösungsvorschläge publiziert. Im Jahr 1985 beschrieben McLean und Mitarbeiter die Herstellung sogenannter Hybridrestaurationen unter der Verwendung von Glas-Ionomer-Zementen zur Restauration tiefgelegener Defektbereiche und Komposit als Deckschicht in Klasse 3 und 5 Kavitäten. Ein Jahr später empfahlen Lutz und Mitarbeiter die Verwendung von multiadhäsiven Kompositmaterialien zur Optimierung der Kavitätengeometrie bei Inlay-Präparationen. Ziel hierbei war es, das Volumen des Füllungsmaterials zu senken und das Schrumpfungsverhalten bei Lichtpolymerisation in tiefen Kavitäten zu optimieren. Bis heute wurden diese Ansätze weiterentwickelt und es existieren in der Fachliteratur mehrere, weitgehend synonyme Bezeichnungen wie Sandwich-Technik, Supragingival Relocation of Subgingival Margins, Margin-Elevation-Technik oder Proximal Box-Elevation. Das Grundprinzip aller Techniken gleicht sich insofern, als die Kavitätengeometrie im subgingivalen Defektbereich in einem ersten Schritt durch restaurative Maßnahmen idealisiert wird, um in einer zweiten Phase optimale Bedingungen für die weitere restaurative Therapie vorzufinden. Diese Zweiphasigkeit ist unabhängig von den gewählten Restaurationsmaterialien in jeder der beschriebenen Techniken zu finden. Weitere Ziele der zweiphasigen Restaurationstechniken sind
Substanzschonung. Durch das Ausblocken unterminierter Areale mit Restaurationsmaterial kann mehr gesunde Zahnhartsubstanz erhalten werden. Cavity Sealing. Die frische Dentinwunde in der Kavität wird selbst in tiefen approximalen Bereichen bedeckt. Optimierte Dentinadhäsion. Eine Polymerisation tiefer approximaler Kompositschichten ist mit dieser Technik gewährleistet. Erleichterte Werkstückbefestigung. Durch die Anhebung tiefer Kavitätenabschnitte ist eine absolute Trockenlegung beim definitiven Befestigen einer oder mehrerer indirekter Restaurationen möglich. Materialien. Darstellung des Arbeitsfelds.
Häufig stellen sich in subgingivalen Kavitäten Wucherungen von entzündlich proliferiertem Weichgewebe in den Defektbereich dar. Aufgrund dessen kann es bei der Darstellung des Defekts und der Karies-Exkavation zu starken und lang andauernden Blutungen kommen, die Sicht des Behandlers auf das Arbeitsfeld einschränken. Hierbei empfiehlt es sich zunächst, ein adrenalinhaltiges Lokalanästhetikum direkt in das entzündlich proliferierte Weichgewebe zu initiieren. Dies bewirkt eine adrenalinbedingte Vasokonstriktion und somit eine gewisse Blutstillung im Arbeitsgebiet. Im Anschluss daran ist es möglich, überschüssiges Weichgewebe beispielsweise mit einem Elektrotom sorgfältig zu entfernen, um den Defektbereich darzustellen.
Merke: Direkte Injektionen eines adrenalinhaltigen Lokalanästhetikums helfen bei der Blutstillung in entzündlich proliferiertem Weichgewebe.
Zur verbesserten Darstellung des marginalen Restaurationsrands kann nach der Weichgewebsentfernung ein Retraktionsfaden eingelegt werden. Dieser kann ebenfalls mit einem blutstillenden Agens wie Eisen-3-Sulfat, Aluminiumchlorid oder adrenalinhaltigem Lokalanästhetikum getränkt sein.
Trockenlegung des Arbeitsfelds.
Das Legen von Kofferdamm zur absoluten Trockenlegung ist in extrem tief gelegenen Kavitätenabschnitten oft nicht problemlos möglich. Eine modifizierte Kofferdammtechnik wäre beispielsweise durch das Durchtrennen des approximalen Steges zwischen der tiefgelegenen Kavität und dem Nachbarzahn zu realisieren. Hierbei wäre der Approximalraum zwischen dem Defektareal und dem Nachbarzahn zwar nicht durch den Kofferdamm isoliert, allerdings müssen sich Behandler und Assistenz lediglich auf einen kleinen Bereich zur Trockenlegung konzentrieren. Zusätzlich besteht in bestimmten Situationen die Möglichkeit, mit flüssigem Kofferdamm zu arbeiten, um einzelne Stellen von fehlerhaft gelegtem oder durchtrenntem Kofferdamm zu versorgen. Flüssiger Kofferdamm besteht meist aus einem niedrigviskösen Material, das mithilfe einer Sonde gleichmäßig verteilt und im Anschluss lichtgehärtet werden kann.
Relative Trockenlegung und Blutungskontrolle.
Zur relativen Trockenlegung und Blutungskontrolle existieren zahlreiche Materialien, die in der folgenden Zusammenstellung aufgeführt sind.
Watterollen, Parotiskissen, Retraktionsfäden mit ohne Imprägnierung, Minisauger, Saugtupfer, blutstillende Gele und Lösungen mit Eisen-3-Sulfat oder Aluminiumchlorid, blutstillende und dilatierende Pasten mit Aluminiumchlorid. Matrizentechnik.
Für die Restauration extrem tiefgelegener Kavitätenabschnitte im Approximalbereich stehen dem Behandler zahlreiche spezielle Matrizensysteme zur Auswahl. Zum einen ist die konventionelle Ringbandmatrize in einer Modifikation für subgingivale Bereiche erhältlich, allerdings ist das Matrizenband meist nicht anatomisch vorkonturiert, was die Herstellung anatomisch korrekter Approximalkontakte und Flächen erschwert. Empfehlenswert zur Herstellung anatomisch korrekter Approximalkontakte und Flächen sind Teilmatrizensysteme aus Metall mit Separationsringen. Die meisten der auf dem Markt erhältlichen Systeme bieten ebenfalls spezielle anatomisch vorkonturierte Teilmatrizen für den subgingivalen Bereich an. Es empfiehlt sich in jedem Fall, ein System bestehend aus metallischen Teilmatrizen zu verwenden, denn je nach Anforderung können die Metallmatrizen im Bedarfsfall durch Zurechtbiegen und Bombieren individualisiert geformt und besser adaptiert werden als Kunststoffmatrizen. Zudem lassen sich mit anatomisch vorkonturierten Teilmatrizen signifikant stärkere Approximalkontakte erreichen. In weiten Approximalräumen ist die zusätzliche Verwendung eines Approximalkontaktformers empfehlenswert. Dieser ermöglicht es, beim Lichthärten des Komposits die Matrize am Nachbarzahn zu adaptieren und trägt zur Herstellung eines suffizienten Approximalkontakts bei.
Merke: Für eine optimale Approximalkontaktpunktstärke sollte die Metallmatrize im Kontaktpunktareal am Nachbarzahn mit einem Kugelstopfer oder Heidemann-Spatel anbombiert werden oder es sollte ein Approximalkontaktformer Anwendung finden. Restaurationsprofile.
Im Folgenden werden zwei Techniken zur zweiphasigen Restauration von problematischen und schwer zugänglichen Zahnhartsubstanzdefekten vorgestellt. Zum einen die R2-Technik, die ein zweiphasiges Vorgehen mittels direkter Kompositmaterialien beinhaltet, und zum anderen die semidirekte Inlay-Technik, die ein Verfahren zur Herstellung eines Komposit-Inlays beschreibt. Beide Techniken beginnen mit der ersten Restaurationsphase zur defektorientierten Idealisierung der Kavität.
Erste Restaurationsphase: Defektorientierte Idealisierung der Kavität.
Zur Defektdarstellung wird unter relativer Trockenlegung im distalen Bereich des approximalen Kastens eine Gingivektomie, zum Beispiel mittels Elektrotom, durchgeführt und die Karies mittels rotierenden Instrumenten exkaviert. Es zeigt sich klinisch, dass der entstandene Kavitätenrand unterhalb der Gingiva in der Nähe des Alveolarknochens liegt. Zur Blutungskontrolle wird ein Retraktionsfaden gelegt und eine blutstillende Substanz aufgetragen.
Merke: Um trotz dieser Vorbereitungsmaßnahmen auftretende Blutungen managen zu können, ist das Bereitstellen einer Mikroabsaugkanüle hilfreich.
Im Anschluss an die Vorbereitungsmaßnahmen wird die Kavität mit 37,5%iger Phosphorsäure touchiert, sorgfältig abgespült und getrocknet. Dann wird unter abgedunkelter OP-Leuchte ein Adhäsivsystem entsprechend der Angaben des Herstellers aufgebracht und lichtgehärtet. Der distale Kasten wird nun unter freier Modulation aufgebaut. Hierzu wird zunächst eine dünne Schicht Flow Composite aufgetragen und vorsichtig mit einer Sonde auf dem Kavitätenboden verteilt. Auf das noch nicht gehärtete Flow Composite wird im selben Arbeitsschritt eine kleine Menge Restaurationskomposit höherer Viskosität aufgebracht. Das Restaurationskomposit wird mit einem kleinen Planstopfer oder Plugger so in die noch weiche Flowmasse gedrückt. Erst dann erfolgt die Lichtpolymerisation.
Merke: Die Kombination von nicht gehärtetem Flow-Komposit und viskösem Restaurationskomposit ermöglicht einen defektfreien und porenlosen Übergang zu den Zahnhartsubstanzen.
Die aufgrund des Verzichts auf eine Matrize entstandenen marginalen Überhänge der Elevation des distalapproximalen Kavitätenrands werden mit einem feinkörnigen Separierdiamanten sowie einem sichelförmigen Skalpell begradigt. Bei unübersichtlichen Verhältnissen kann eine Röntgenkontrolle angebracht sein.
Zweite Restaurationsphase: R2-Technik.
Das Konzept der R2-Technik beinhaltet sowohl die erste Phase der defektorientierten Idealisierung der Kavität als auch die zweite Phase der Herstellung einer direkten Kompositrestauration. Die zweite Restaurationsphase kann im Bedarfsfall auch in einer separaten Sitzung durchgeführt werden und der Zahn kann, falls erforderlich, bis zur Wiedervorstellung mit einem schnell einzubringenden, weichelastischen Provisorium versorgt werden.
Merke: Die zweite Restaurationsphase in einer separaten Sitzung durchzuführen, verkürzt zum einen die Behandlungsdauer und ermöglicht zum anderen die Abheilung des Weichgewebes im approximalen Bereich nach Gingivektomie und Ausarbeitung.
In der zweiten Restaurationsphase kann eine absolute Trockenlegung mittels Kofferdamm durchgeführt werden. Zu Beginn sollte die Kompositrestauration mit Aluminiumoxidpulver abgestrahlt und gründlich mit Wasser abgespült werden. Im Anschluss daran kann eine flexible Teilmatrize mit Interdentalkeil und Separationsring gelegt werden. Zwischen der Teilmatrize und dem Aufbau des approximalen Kastens besteht ein spitzwinkliger, schmaler Übergang. Die Kavität wird, wie bereits beschrieben, mit Phosphorsäure angeätzt. Anschließend wird das Adhäsivsystem entsprechend der Herstellerangaben aufgetragen und lichtgehärtet. In den spitzwinkligen Übergang zwischen der Teilmatrize und der Kompositrestauration werden nicht gehärtetes Flow-Komposit in Kombination mit viskösem Restaurationskomposit im Sinne der Snow-Plow-Technik wie folgt eingebracht. Zunächst wird eine kleine Menge Flow-Komposit auf den Übergang zwischen Teilmatrize und Kavität appliziert und mit einer spitzen Sonde vorsichtig verteilt, um Luftblasen zu vermeiden. Im Anschluss daran wird auf das weiche, noch nicht polymerisierte Flow Composite eine kleine Menge visköses Restaurationskomposit aufgetragen und mit einem kleinen Handinstrument sanft in das weiche Flow Composite einmodelliert. Durch die Kombination von fließfähigem und viskösem Kompositmaterial lassen sich einerseits eine hervorragende Adaptation des Kompositmaterials an den bereits vorhandenen Kompositaufbau der ersten Phase sowie andererseits ein blasenfreier und glatter Übergang erreichen. Zur Herstellung eines suffizienten Approximalkontakts ist die Verwendung eines Approximalkontaktformers empfehlenswert. In weiteren Teilschritten erfolgt die schichtweise Modulation der Kompositrestauration, wobei es sich empfiehlt, zunächst die approximale Kavitätenwand vollständig aufzubauen. Dies erleichtert eine anatomische Modulation der Okklusalfläche der Restauration. Die Ausarbeitung der Kompositrestauration erfolgt mittels sichelförmigem Skalpell, Polierscheibchen und Poliergummi.
Merke: Zum Abschluss der Behandlungssitzung sollte immer eine Auswahl von passgenauen Interdentalraumbürstchen mit einer eingehenden Mundhygieneunterweisung stattfinden. Semidirekte Inlay-Technik.
Das Konzept der semidirekten Inlay-Technik beinhaltet sowohl die erste Phase der direkt vorgenommenen defektorientierten Idealisierung der Kavität als auch die zweite Phase der semidirekten Herstellung eines Composite-Inlays am Behandlungsplatz oder im Praxislabor. Die zweite Restaurationsphase kann, wie bei der R2-Technik, in einer separaten Sitzung durchgeführt und der Zahn bis zur Wiedervorstellung mit einem schnell einzubringenden, weichelastischen Provisorium versorgt werden. Da dieser Beitrag sich bewusst auf Restaurationskonzepte unter Verwendung direkter Kompositmaterialien konzentriert, wird auf die laborgefertigte Herstellung eines Keramik-Inlays an dieser Stelle nicht detailliert eingegangen. Ein laborgefertigtes Keramik-Inlay stellt jedoch eine weitere Behandlungsalternative dar.
Merke: Für einen kapazitätsoptimierten Praxisablauf kann die semidirekte Herstellung des Composite-Inlays im Praxislabor von einem Zahntechniker durchgeführt werden, während der Patient im Wartezimmer sitzt.
Für die Herstellung eines semidirekten Inlays aus direkten Kompositmaterialien kann die Kavität mit speziellen rotierenden Instrumenten zur Inlay-Präparation optimiert und finiert werden. Im Anschluss daran wird ein passender Abformträger ausgewählt und eine Abformung aus Alginat vorgenommen. Mit Hilfe von schnell härtendem Modellsilikon wird ein kleines Teilmodell erstellt, das in der Regel den präparierten Inlay-Zahn und 1 bis 2 Nachbarzähne umfasst. Auf diesem Modell wird in schichtweiser Modulation das Composite-Inlay hergestellt. Ein Vorteil dieser Herstellungstechnik ist die extraorale Zugänglichkeit des Werkstücks, die eine Lichtpolymerisation und Ausarbeitung von allen Seiten ermöglicht. Im Anschluss an die Ausarbeitung und grobe Vorpolitur des Composite-Inlays erfolgt die Anprobe im Mund des Patienten. Sobald die Passung des Werkstücks und der Approximalkontakt als gut bewertet werden, kann das Composite-Inlay hochglanzpoliert werden. Nach der letzten Anprobe sollte zum definitiven Einsetzen des Composite-Inlays eine absolute Trockenlegung mittels Kofferdamm hergestellt werden. Die Befestigung des Composite-Inlays kann sowohl mit lichthärtenden Kompositmaterialien als auch mit dual- oder autopolymerisierten Befestigungskompositen erfolgen. Hierbei empfiehlt es sich, je nach Dicke und Lichtdurchlässigkeit des Werkstücks individuell zu entscheiden.
Klinisches Anwendungsbeispiel: Anamnese und Befund.
Eine 31-jährige Patientin stellte sich mit provisorischer Restauration an Zahn 26 in der Poliklinik für Zahnerhaltungskunde der Klinik für Mund-, Zahn- und Kieferkrankheiten des Universitätsklinikums Heidelberg vor. Bei der Erhebung der allgemeinen Anamnese gab die Patientin keine Allgemeinerkrankungen an, sie rauchte nicht, nahm keine Medikamente ein und stillte ihr 6 Monate altes Kind. Zum Zeitpunkt der Erstvorstellung hatte die Patientin eine leichte, reizabhängige Heiß-Kalt-Empfindlichkeit, keine Zahnlockerungen und keine erhöhten Sondierungstiefen an Zahn 26, der eine positive Sensibilität im Kältetest mit Kohlensäureschnee aufwies. Da die provisorische Restauration an Zahn 26 bereits während des letzten Trimenons der Schwangerschaft eingebracht worden war, zeigte sich ein ausgewaschenes und an den Kavitätenrändern insuffizientes Provisorium. Die Bissflügelröntgenaufnahme des Zahns 26 zeigte eine koronale Transluzenz im Sinne einer insuffizienten provisorischen Versorgung und kariös erweichter Zahnhartsubstanz, die bis etwa 0,5 bis 1,0 mm vor den Limbus alveolaris reichte. Nach Kariesentfernung war zu erwarten, dass der Restaurationsrand im approximalen Bereich auf Höhe des Alveolarknochens zum Liegen kommt. Vor der Versorgung des Zahn 26 mit einer direkten, zweiphasig hergestellten Kompositrestauration im Sinne der R2-Technik wurde zugunsten des Prinzips der minimalinvasiven Zahnheilkunde entschieden, von einer kieferorthopädischen Extrusionsbehandlung oder einer chirurgischen Kronenverlängerung im distalen Approximalbereich des Zahns 26 abzusehen.
R2-Technik. Erste Phase. Defektorientierte Idealisierung der Kavität.
In der ersten Phase wurde unter relativer Trockenlegung die Karies exkaviert. Im distalen Bereich des approximalen Kastens wurde eine Gingivektomie mittels Elektrotom durchgeführt. Es zeigte sich klinisch, dass der entstandene Kavitätenrand direkt auf Höhe des Alveolarknochens lag. Eine einseitige Restauration des Defekts war nicht möglich, da aufgrund des Fehlens der palatinaldistalen Wand des Zahn 26 das Anlegen von Teilmatrize und Separationsring nicht möglich war. Zur Blutungskontrolle wurde ein Retraktionsfaden gelegt und eine blutstillende Substanz aufgetragen. Im Anschluss an die Vorbereitungsmaßnahmen wurde unter freier Modulation der distale Kasten und ein Teil der palatinalen Wand im Sinne der oben beschriebenen Technik aufgebaut, die aufgrund des Verzichts auf eine Matrize entstandenen marginalen Überhänge der ersten, von allen Seiten gut zugänglichen Kompositschichtung wurden mit einem feinkörnigen Separierdiamanten sowie einem sichelförmigen Skalpell begradigt.
Merke: Um das Anlegen von Teilmatrize, Separationsring und/oder Kofferdamm zu ermöglichen, können in der ersten Restaurationsphase der R2-Technik alle Kavitätenbereiche idealisiert werden. Zweite Phase.
In der zweiten Restaurationsphase wurde auf Wunsch der Patientin auf eine absolute Trockenlegung mittels Kofferdamm verzichtet. Nach Reinigung und Anrauen der Kompositrestauration mit Aluminiumoxidpulver wurde eine flexible Teilmatrize mit Interdentalkeil und Separationsring gelegt. Die Kavität wurde, wie bereits beschrieben, mit Phosphorsäure angeätzt. Anschließend wurden Primär und Adhesiv aufgetragen. Das Kompositmaterial zur direkten Rekonstruktion des Zahns 26 wurde mithilfe der Snowplow-Technik eingebracht, ausgearbeitet und hochglanzpoliert. Im postoperativen Röntgenbefund zeigte sich der approximale Restaurationsrand im distalen Kasten in unmittelbarer Nähe zum bindegewebigen Attachment und dem Alveolarknochen. Eine Auswahl von passgenauen Interdentalraumbürstchen mit einer eingehenden Mundhygieneunterweisung fand zum Abschluss der Behandlungssitzung statt.
Nachkontrolle.
Nach 15 Monaten zeigten sich klinisch entzündungsfreie und reizlose Verhältnisse. Die Restauration präsentierte sich in einem funktionell und ästhetisch einwandfreien Zustand, ohne jegliche Zeichen endodontischer oder parodontaler Irritationen. Trotz Unterschreitung der empfohlenen biologischen Breite im approximaldistalen Bereich der Restauration lagen Sondierungstiefen von lediglich 2 mm vor. Der Röntgenbefund zeigte keinen Rückgang des Alveolarknochens in diesem Bereich.
Fazit und Perspektiven.
Die in diesem Beitrag vorgestellten neuartigen Restaurationstechniken zur Problemlösung in der restaurativen Zahnheilkunde ermöglichen ein minimalinvasives Vorgehen unter maximaler Schonung der gesunden Zahnhartsubstanz. Von Bedeutung erscheint in diesem Zusammenhang, dass sich diese Techniken nur auf einen kleinen Abschnitt des Zahns konzentrieren und möglicherweise nicht für Restaurationen am gesamten Umfang des Zahns praktikabel sind. Ob die Materialentwicklung in der Zukunft Kompositalternativen mit günstigeren Ausgangsbedingungen für die kritischen Schritte in der ersten Restaurationsphase liefern kann, bleibt abzuwarten. Hierzu sind weiterführende experimentelle und klinische Untersuchungen von hoher klinischer Relevanz notwendig. Falls sich die zweiphasigen direkten oder semidirekten Restaurationstechniken in der restaurativen Zahnheilkunde etablieren, sollte zudem über eine angemessene Erweiterung des Abrechnungsspektrums nachgedacht werden. Obwohl derartige Restaurationen eine günstige Kosten-Nutzen-Relation für den Patienten bedeuten, sind sie bisher nicht im Leistungsspektrum der konservierenden Zahnheilkunde abgebildet.